So, das ist... Warum? Das... Jetzt ist der schon wieder eingefroren. Ich fasse es nicht. Ey, dieser Rechner macht mich irre. Das kann doch nicht wahr sein.
Mach.
Das kann echt... Mach. Was ist denn? Ja.
Hast du dran gedacht?
Was?
Na, die Comics.
Was die Comics?
Na, hast du an die Comics gedacht?
Was denn für Comics jetzt?
Na, die 5 Lieblingscomics. Hast du die mitgebracht?
Nee, hab ich nicht.
Was? Wieso das nicht?
Ja, natürlich habe ich die mitgebracht, Mann. Du gehst mir die ganze Woche auf den Keks damit. Ich habe mich voll totgeschleppt mit dem Scheiß.
Yes.
Von zu Hause, ey.
Super.
In der Aldi-Tüte habe ich die
alles hergebracht. Alles klar, alles klar, alles klar. Ich mache einen Kaffee. Das habe ich aber sehr gut hingekriegt.
Das ist Flix, ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
Ah, scheiße, die ganze Tusche auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen!
Kauf dir selbst einen Lappen, ist meiner.
Und das ist sein Kollege Marvin Clifford. Selbsternannter Digital Hightech Comic Artist Extraordinär.
Du, reagier doch mal jetzt. Ach, schön, will der feine Herr Computer auch mal Arena zeichnen oder wie?
Zusammen sitzen die beiden feinen Herrschaften in ihrem Atelier und machen das, was sie so für Arbeit halten. Und wenn sie darauf mal wieder keine Lust haben, dann reden sie über dies und das und jenes. Über Comics, über Bücher, über TV-Serien, über Games, über Filme. Und ihr dürft ab sofort dabei zuhören. Na, herzlichen Glückwunsch. Hart, aber herzlich. Kaffeepause im Atelier mit Marvin und Flix.
Oh Marv, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, was du mitgebracht hast.
Also ich hatte echt zu schleppen.
Ach komm.
Muss ich sagen, Bücher sind richtig schwer.
Ja geil, oder? Die sind aus Bäumen.
Schwer. Ich habe wirklich ein paar Comics. Also, weißt du, als du mich gefragt hattest, bring mal 5 Comics mit.
Die Top 5, also deine 5 Lieblingscomics.
Also ich muss ja dazu sagen, so ein richtig intensiver Comics-Leser bin ich ja nicht, weil ich mir eher meine ganzen Inspirationen eher so aus Filmen und sowas hole.
Du liest keine Comics?
Kaum.
Du bist Comiczeichner und liest keine Comics?
Ich habe ganz viele Comics zu Hause, aber viele habe ich der Zeichnung wegen. Und das muss ich dir ja sagen, ich habe die dann später mal wirklich bewusst gelesen,
ja,
und habe dann gemerkt, dass viele Comics eigentlich gar nicht so gut sind.
Von denen, so, die du früher geil fandest?
Ja, leider. Ja, so, also ich meine, man ist dann da trotzdem so, man klappt das Comic dann zu und sagt so, och,
hast du noch ein Beispiel?
Ist trotzdem gut. Ja, also ich war mal auf diesem Trip, ganz viel Fantasy zu haben.
Ah,
ja, und Fantasy, ja, das sind so Geschichten, das sind alte Fantasy-Geschichten. Mhm. Eins habe ich auch mitgebracht. Ja,
welches?
Tassilo. Kennst du Tassilo?
Oh, wie geil! Ja!
Oder?
Ja!
Tassilo?
Ja!
Geil.
Also, oh Gott, den hatte ich voll vergessen.
Ja, Tassilo. Ich habe den auch sehr, sehr lange Zeit auch vergessen. Ich habe den jetzt erst in, wann war das? Letztes Jahr? Da war ich in Luxemburg gewesen. Auf diesem BD-Festival.
Auf dem Comic-Festival. In Kontern. Oh, geil. Oh, an der Stelle, ich bin da, glaube ich, schon seit 10 Jahren eingeladen. Jedes Jahr. Und ich habe jedes Jahr eine Ausrede, warum ich nicht hingefahren bin. Ja. Das tut mir wahnsinnig leid.
Ja, komm
mal
mit.
Falls uns irgendwann jemand mal zuhören sollte aus Kontern, es tut mir wirklich leid. Irgendwann komme ich mal wieder vorbei. Versprochen.
Okay, pass auf. Also, Tassilo, ne?
Ja.
Ich habe mal den ersten Band mitgenommen. Und den habe ich wirklich ungelogen über Jahre hinweg nicht mehr angefasst. Der steht einfach im Schrank.
Mhm.
Hast du bestimmt auch solche Comics, oder?
Ja.
Die stauben einfach voll.
Ja, aber die will man nicht wegschmeißen.
Ja, da würde auch was
so
fehlen.
Da sind so viele Kindheits- und Jugenderinnerungen dran und die waren mal super.
Ja, und das ist ein so ein Ding. Also Tassilo von Liturgy, der hat das geschrieben, und Lugui oder so, der hat das gezeichnet.
Oh lala, ein Franzose.
Ja, richtig gut. Es ist so ein ganz, also ich habe den heute Morgen, habe ich mir den mal wieder durchgelesen und ich muss sagen, es ist halt ein Fantasy.
Es ist ein Fantasy, aber das ist
Fantasy.
Von der ganzen Anmutung, ich glaube, ich habe das geliebt, weil die Hauptfigur ähnlich aussieht wie bei dem Disney-Film Taran und der Zauberkessel. Erinnerst du dich daran?
Oh ja,
das ist ein ähnlicher Charakter und auch der Flavdur, der da, dieser Barde, ist so ähnlich wie dieser dicke Mönch, der Begleiter. Das ist ein ganz ähnliches Grundsetting.
Genau, der dicke Mönch Alvin.
Und der isst gerne.
Weil er ja dick ist.
Dicke essen so gerne.
Also,
das ist lustig.
Man bemerkt so, die Story, die ist nicht sehr gut gealtert, befürchte ich.
Ja.
Ja, irgendwo.
Und die Zeichnung?
Die Zeichnungen sind immer noch großartig, finde ich. Also ich habe hier den ersten Band, der hat sich ja, ich weiß gar nicht, wie viele Bände es gibt, aber der hat sich ja auch entwickelt über die Zeit.
Ich war neulich in Frankreich, habe gesehen, die Serie gibt es immer noch. Die wird immer noch fortgeführt und ich fand schon damals die Zeichnungen ganz großartig, habe die durchgepaust, so mit Butterbrotpapier drüber, mit Bleistift nachgemalt, einfach um einen Eindruck zu kriegen, wie man so Fantasy-Settings zeichnet.
Die sind unfassbar detailliert. Ja. Und das wollte ich ja eigentlich erzählen, in Kontern. Ich habe den Zeichner kennengelernt. Also ich bin an seinem Tisch vorbei und guck so und denk so, ach ja, cool, was die so Leute so zeichnen. Weißt du, das ist so, wie als gehst du so an so einer Reihe Schaufenster vorbei. Ne? Und dann guckst du so und dann plötzlich an dem einen so, dann musst du nochmal zurückgucken.
Ja.
Ja. Und dann siehst du, das ist der Zeichner von Tassilo. Und der kann halt kein einziges Wort Englisch, geschweige denn Deutsch. Ich habe mir halt ein luxemburgischer, hier so jemand, der dort aushilft, ne? So ein bisschen so, der so ein bisschen die Zeichner und so betreut, ja, immer so mit dem Kaffee holt und so. Und die Luxemburger, die können ja 25 Sprachen gefühlt.
Ja, können die wirklich.
Ja.
Die lernen in der Schule, haben 25 Sprachfächer.
Ja, ohne Zweifel. Und der war dann für mich der Dolmetscher. Und ich habe mir sein fettes Making-of Band habe ich mir gekauft.
Von dem Dolmetscher?
Von dem Dolmetscher. Weil der Dolmetscher einfach, der hat so eine großartige Arbeit, 25 Sprachen niedergeschrieben in einem fetten Band. Nee, natürlich von dem Legui. Ja, so.
Super.
Und da hängt ganz viel Nostalgie dran und ganz viel zeichnerisch, was ich mir da so aus abgeguckt habe, so Dinge. Also letzten Endes, es geht um, vielleicht nochmal kurz für die Leute, die es nicht gelesen haben, also du hast es nur schon lange Zeit nicht mehr gelesen.
Ich
erkläre es dir noch einmal. Also du hattest ja den dicken Mönch Alvin, der ist der Begleiter von Tassilo, der im Original ja anders heißt, so ein Rotschopf, ein Ritter, der halt die Hauptperson ist. So. Mhm. Und das erste Band, das geht so klassisch los. Also wenn ich jetzt das anfange zu erklären, dann wirst du schon bemerken, okay, hast du schon lange.
Sag mal,
Es fängt an, ja, mit einer Kriegsszenerie, ja, also ein Flashback aus vergangenen Zeiten, wo ein König aus lauter Wut, weil seine Armee quasi dabei ist zu verlieren,
ja,
schlägt er mit seinem Schwert auf so einen Fels und der spaltet drei Steine raus.
Diese Schicksalssteine. Ne?
Also du bemerkst schon, ja? Mhm. Also so drei Steine, die irgendwie eine Macht haben.
Man weiß, wo sich die Avengers bedient haben.
Ja, also okay, wir haben Steine, okay. Ja, so natürlich geht es darum, dass irgendein Barde hat diese Geschichte gerade auf einem Festbankett erzählt und der böse Lord, oh Gott, Moment, jetzt muss ich selbst mal gucken, die haben auch so ganz blöde Namen.
So Fantasienamen.
Die haben so blöde Namen.
Einfach willkürlich auf der Schreibmaschine Buchstaben hintereinander getippt. Und das ist dann der Name.
Grimbert von Grantenstein. Also, das ist der große Widersacher, der möchte natürlich an die Steine kommen.
Ja.
Mit seinem sehr gruseligen und schrägen Gehilfen Panikel.
Panikel. Panikel ist das.
Panikel.
Das klingt wie der geistig leicht zurückgeliegene Cousin von Pumuckl.
Ja, so sieht er auch aus. So sieht er auch wirklich aus. Panik, ey. Ja, der kommt dann immer so ganz, ganz schmierig, immer so, der ist auch so gezeichnet, ganz toll, weil das auch so.
Oh, der hat auch so Sprechblasen, die dann verlaufen,
ja,
und so,
genau,
ein Kram.
So, mein Gebieter. Weißt du, immer so stelle ich mir das vor. Weißt du, dann kommt er immer, oh, Panikel, wir müssen die drei Steine finden. Und der so, ja, wohl, mein Gebieter. Weißt du, dann springt er immer auf ihn rum und so. Also ich habe gemerkt, dass ich ganz viele Gesten und Gesichtsausdrücke habe ich daraus. Habe ich gemerkt.
Cool, da hast du quasi was für dich mitgenommen, wo du heute noch mit arbeitest.
Ja, irgendwie schon.
Das ist ja ganz geil, ne? Diese frühen Sachen, wie sehr das einen geprägt hat für die Sachen, die man heute macht.
Total geil. Also das hat mir immer noch, also gefällt mir immer noch zeichnerisch total gut.
Ja.
Geschichten, naja, ne, aber die Zeichnung.
Die toll. Zeichnung.
Und ich habe keine Ahnung, von wann dieses Ding ist. Es ist nur so eine alte Harper-Ausgabe, glaube ich.
Ich würde mal tippen, 88.
Irgendwie so, ja. Und ich habe mir irgendwann. So,
gib mal her, ich blätter mal rein ins Impressum. Vielleicht finden wir das vorne oder ganz hinten.
Ich habe mir irgendwann auch mal alle Bände geholt. Ich bin nämlich der Meinung, ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch weitergeführt wird, aber ich dachte nicht.
Es kam 87 raus.
Ja, krass.
Yes!
Also so entsprechend anmutend ist auch dieses Comicbuch, ist auch vollkommen zergriffen.
Ja, das
so.
Ist ganz geil. Ja. Diese Geschichten sind alle, bevor wir Herr der Ringe im Kino gesehen haben. Und ich weiß, wie sehr Fantasy damals für mich auch eine Rolle gespielt hat, einfach weil es Sachen waren, die man sonst nirgendwo gesehen hat.
Ja.
Wirklich
genau.
Toll.
Genau.
Wirklich cool.
Was ist denn dein Buch?
Na, ich hab natürlich gerankt, also ich habe eine tiptop vorbereitete Top 5, ja. Meine 5 beliebtesten Comics, die ich am liebsten mache, die ich heute immer noch lese. Und ich glaube, auf Platz 5 ist bei mir, habe ich mitgebracht, Der alltägliche Kampf von Manu Lassenet. So, Manu Lassenet ist zeichnerisch ganz großartig.
Ist auch ein Franzose.
Ah, Franzose?
Ah,
er zeichnet, aber er zeichnet so geil und der hat so eine, der ist so variabel. Also der hat damals angefangen bei der alltägliche Kampf eher so einen Funny-Stil zu machen. Also dicke Nase, Knollnasen und aber sehr ausgefeilte und realistische Natur Zeichnung, weil in der Geschichte geht es um einen Fotografen in der Midlife-Crisis, der keinen Bock mehr hat, in Krisengebieten und Kriegsgebieten unterwegs zu sein, um Fotos zu machen für die Zeitung, die das einfach nur abdrucken, aber nicht wirklich den Leuten helfen. Er steigt aus, zieht sich zurück in eine Hütte im französischen Outback, also in der Landschaft, und versucht irgendwie sein Leben neu zu ordnen. Er hat eine Depression, er hat Schwierigkeiten. Damit geht es irgendwie los. Es klingt furchtbar unspektakulär und es ist so emotional genau beschrieben, ja, also wie er, welche Probleme er hat, wo er herkommt, welche Schwierigkeiten er mit seiner Familie hat, wie er sich wieder an seinen Vater annähert, wie er in dessen Vergangenheit eintaucht und dessen Kriegserlebnisse quasi mit aufarbeitet. Das ist ganz, ganz toll und gleichzeitig ist es zeichnerisch so,
voll simpel, ne?
Voll simpel, ja. Also es ist wie ein krakeliges Asterix, so kann man sich es ungefähr vorstellen.
Obwohl, nee, wenn ich so reingucke. Also ja, die Hauptfiguren, ne? Die sind, also die eigentlichen Protagonisten, die sind total simpel, aber die Hintergründe sind wieder unfassbar. Die sind so ein bisschen wie Tim und Struppi.
Ja.
Wo die Hintergründe ganz, ganz toll sind.
Mit klaren Linien und gleichzeitig ganz lockeren Linien. Und das ist das, was ich mir da abgeguckt habe, wo ich gedacht habe, ich muss auf meinen eigenen Zeichnungen den Stift einfach ein bisschen lockerer tanzen lassen. Aha, ja, also Landschaft entstehen lassen. Also viele Landschaften, die man in diesem Comic drin hat, habe ich dann so versucht in Glückskind, in meiner Serie, irgendwie nachzuempfinden. Ja, also Sachen wegzulassen, Grasstrukturen, Blattstrukturen zu zeichnen. Und hier trägt das alles, so das Innere und Äußere, trägt auch zur Geschichte bei. Das Ganze ist in Farbe, es ist koloriert, sehr flach koloriert. Gleichzeitig hat er dann immer wieder so emotionale Zusammenbrüche, ja, wo er auf einmal rot sieht. Und dann werden alle Bilder auf einmal rot. Ja, und er kriegt Panik und kann nicht mehr atmen und dann muss erst wieder so für ihn die Welt in die richtige Farbe, in die richtige Stimmung reinkommen. Das Ganze hat vier Bände, ja, ist eine kleine Serie, die durchweg lesen man kann die auch einzeln voneinander lesen, aber die muss man natürlich alle gelesen haben. Also das ist ein super Ding und nicht nur der alltägliche Kampf, bei Reprodukt erschienen, ist eine Manu Lassiné-Empfehlung, sondern eigentlich alles, was der Mann gemacht hat. Also ich kaufe mir auch alles, was der macht. Das ist einer der Zeichner, die ich so ins Herz geschlossen habe, dass wirklich immer alles dabei sein muss. Und ich habe ihm sogar in Frankreich so ein paar Skizzenbücher und von ihm illustrierte Bücher gekauft, obwohl ich überhaupt gar kein Französisch kann. Ja, also einfach nur, damit ich möglichst viele Zeichnungen von ihm habe.
Was ist das für ein Typ?
Ich glaube, der soll eine ziemliche Kackbratze sein. Also, ja, das ist ein schwieriger Typ.
Oh nein.
Ich habe da mal in Erlangen, gibt es so dieses Comic-Seminar, ja, wo dann immer Gastdozenten eingeladen werden. Und ich sagte irgendwie, ich würde das gerne mit Manu Lassiné, ladet den doch mal ein, der wäre irgendwie toll. Und da wurde mir gesagt,
voll der Penner, ey. Ja, kommt voll der Penner
der ein. Der ist weißt du? Schwierig. Ich glaube, den laden wir besser nicht ein. Und ich glaube, es ist, ist ja auch völlig in Ordnung. Man muss zwischen Werk und Autor trennen. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man den gar nicht kennt. Aber die Zeichnungen, die Geschichten, brillant. Wirklich ganz, ganz toll.
Musst du echt vorstellen, wie du in so einem Seminarraum dann bist und dann wartest du auf ihn und dann schwingst du die Tür auf und reinkommt so ein Scheiße.
Und der pupst dir erstmal in den Mund. guten Tag. Ich wünsche Ihnen auch einen guten Tag.
Ich liebe Ihre Arbeiten. So, scheiß Lichttier.
Ja, das könnte sein. Ich weiß nicht.
Der Raum stinkt.
Ich kenne ihn persönlich nicht. Das ist alles nur, was ich so aus zweiter Hand gehört habe. Aber egal. Die Bücher sind wirklich alle toll. Also man kann ungesehen alles von dem kaufen.
Bist du da nicht so ein bisschen ernüchternd, wenn du weißt, also du liebst quasi die Werke von jemandem und du weißt aber, ja, der ist eigentlich voll das Arschloch.
Ja,
also ich will ihn jetzt nicht so sehr, ich kenne ihn ja gar nicht. Aber ja, weißt du, also jetzt mal ganz überspitzt. Wenn du weißt, das ist ein Arsch, will man da dann seine Werke weiter konsumieren?
Ah, das ist so eine schwierige Frage. Ne? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also eigentlich bin ich Fan davon, dass man Werk und Autor trennt. Also das eine ist der Mensch und das andere ist das Werk. Und bestimmte Werke können auch nur entstehen, wenn eine bestimmte Sichtweise oder Erlebniswelt dahinter steht. Ja? Also ich will natürlich durch Bücher ja was Neues erfahren und nicht nur Literatur oder Comics oder Filme von Leuten, die sich moralisch immer 100% einwandfrei verhalten haben.
Ja,
das will ich nicht. Gleichzeitig will ich natürlich auch nicht Leute unterstützen, die irgendwie sich justiziabel, dem man was anhängen kann. Das will ich auch nicht. Ja, also das muss man schon abwägen. Aber wenn jemand einfach nur als schwierig gilt, ja, mein Gott, ja, dann ist der halt so. Also
ja, so egozentrische Künstler gibt's ja immer, ne?
Gibt's schon, ja. Und also ich
Scheiße hier.
Bin in diesem Fall bin ich voll der Begeisterung für Lassiné. und nehmen das voll in Kauf.
Die Seminare ist voll kacke. Das mag ich. Ich mag ihre Arbeit. Wir nicht. Wir nicht.
Das wäre so. Ja, so. Aber das würde ich in dem Fall in Kauf nehmen.
Ja.
Weißt du was? Ich glaube, so würde ich reagieren. Ich würde ihn, wenn er sich so verhält, in dem Seminar nicht mehr zum Seminar einladen und nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Aber die Bücher, die kann er ja zu Hause machen und einfach seine Katze belästigen. Hm. Dann ist das in Ordnung.
Ja, ich hasse dich. Ich hasse dich. Du schnurrst wieder voll, so widerlich.
Ah, so. Was hast du? Was sind bei dir die Top 4?
Okay,
die Nummer 4.
Nee, ich habe ja kein Ranking.
Ach so, du hast kein Ranking. Also was ist das Zweite, was du mitgebracht hast? Pass auf.
Ich weiß, was ich jetzt als Nächstes vorbringe. Ja, weil du bist jetzt mit so einer total ernsten, psychisch belasteten Geschichte umhergekommen, während ich zuerst anfing mit, da sind drei Steine, die werden aus dem Felsen gehauen. Die haben Macht. Ja, so. Also, ich hab mal einen Superhelden-Comic mitgebracht.
Ach was.
Ja, und zwar mal ganz abseits von Captain America, Spider-Man oder so, was man so kennt.
Ehrlich, aber das liebst du doch auch.
Mag ich auch, ja. Aber es ist unmöglich, so eine ganze Serie zu verfolgen.
Ist zu schwer.
Ja? Es ist einfach auch zu lang. Ja. Ja, so, ich will die Sachen auch nicht sammeln und so. Und ich bin ja großer Fan von diesen, der Panini Verlag hat ja hier die Hand drauf auf den ganzen Superhelden-Comics, ne? Mhm. Also ein Großteil davon. Mhm. Was die ja ganz toll machen, finde ich, ist, die gehen ja von diesem US-Format weg.
Ja.
Und verkaufen Sammelbände.
Ah, da bin ich ein großer Fan von. Meinst, also aber diese 24 Seiten Heftchen, und dann packen die jetzt wie viele in ein Buch rein? Also,
weiß ich jetzt gerade nicht, ne? Also sicherlich ist auch nicht möglich, alle in ein Buch zu packen.
Von nee, aber die Serien. Machen dann in einem Buch sind dann einfach 10 Hefte drin.
Teilweise auch in Hardcover oder so, ne? Also so richtig, da hast du was in der Hand und nicht so diese Heftchen, wo du das Gefühl hast, okay, hier liest du irgendwie 4 Seiten einer Serie und dann wird die unterbrochen durch eine andere Serie, die in dem gleichen Heft drin ist und dann. Naja,
das ist eine Weile gesammelt, aber es ist wirklich frustrierend.
Puh, ja. Also, ich habe ein X-Men-Spin-Off-Buch mitgebracht. Aha. Und das hat mich echt geflasht.
Warum?
So ein bisschen. Pass auf, weil so ein bisschen die Grundgeschichte X-Men, ne? Also, es geht ja eigentlich um Menschen, die haben so eine Begabung, ja, so irgendwie genetische Begabung, wo halt Wolverine und so die ganzen Superhelden der X-Men, die kennt man ja vielleicht, ne? Also der eine, der irgendwie Laserstrahlen aus den Augen schießen kann und sowas. Das wird alles immer erklärt mit so Mutationen. Mhm. Und da gibt's irgendwie die einen Mutanten, in Anführungsstrichen, die halt sagen, wir sind der nächste Schritt der Evolution. Mhm. Und dann quasi die Widersacher werden in dieser Welt. Mhm. Weil sie der Meinung sind, okay, wir werden hier nicht diskriminiert, weil das auch ein ganz großes Thema ist, Diskriminierung in diesen Comics, sondern wir sind quasi die nächste Stufe der Menschheit.
Ja.
Und es gibt halt die, die eigentlich die alte Welt, in der sie leben, eher beschützen wollen. Und das sind dann quasi die X-Men.
Ja.
Rund aufgebaut um diese Location dieser Universität, die der Professor Xavier aufgebaut hat.
Ist es der Rollifahrer?
Der Rollifahrer, der Telepathie kann. So,
das,
ja?
Eigentlich sollte jeder Rollifahrer Telepathie können. Das sollte man den, das sollte man denen schenken.
Das wäre auf jeden Fall richtig cool.
Das wäre cool.
So. Okay, aber in diesem Comic, da siehst du diese ganzen Superhelden, die man so kennt, siehst du in diesem Comic nicht.
Ja.
Sondern es geht eigentlich um ein Mädchen in der Pubertät.
Ah.
Also es ist so ein bisschen die findet dann heraus, dass sie Fähigkeiten hat.
Ja.
Hat aber eher mit so sozialen Problemen zu tun. Ja, also das ist auch so eine, also das ist ganz, ganz abseits von den ganzen Superhelden, wo es nur kracht und bumm ist, sondern es ist ein erstaunlich ruhiges Comic, nennt sich Nyx, N-Y-X, mit dem Untertitel Daddy's Liebling, X-Men präsentiert, ja, so,
okay.
es ist so ein Sammelband, es ist in sich abgeschlossen.
Sehr gut.
Was auch ganz toll ist.
Ja, mag ich.
War aber wohl offenbar, wenn ich mal so in den Umschlag reingucke, waren das...
Oh, das sieht aber geil aus, die Zeichnung.
Das ist total geil. Und die Zeichnung auch mutet gar nicht so amerikanisch, in Anführungsstrichen, an, was man sich jetzt so vorstellen würde. Es ist sehr, sehr filmisch.
Ja, und sehr zart.
Sehr, sehr zart.
Koloriert.
So.
Sehr pastellig fast.
Und
toll.
Die Geschichte, die ist echt fesselnd. Jetzt auch jetzt nichts so sonderlich Neues. So. Mhm. Ja, also jetzt irgendwie nicht so ein ganz toller Knackpunkt drin, sondern man ist einfach gespannt darauf, was jetzt als Nächstes passiert. Mhm. Also, es geht ja, wie gesagt, um dieses Mädchen.
Mhm.
Ja, das hat, als sie ganz klein war, der Vater war Polizist in so einer Ghetto, New York Ghetto irgendwie. Ne? Also ganz schwieriges Pflaster, so mit ganz viel Drogen und Kriminalität und sowas. Ne? Also das ist quasi diese Location, die gewählt wird. Sie hat als kleines Kind zugesehen, wie der Vater auf offener Straße erschossen wird durch so irgendein Gangmitglied.
Ja.
Dann gibt es einen harten Cut und sie ist im Pubertätsalter. Ja?
Ja.
Und sie ist halt so ein richtiger Rebell, so ein Punk halt. Ja?
Okay.
Also konsumiert auch und ist immer auf Party und so. Ne? Hat so eine, die alleinerziehende Mutti, die halt total Probleme hat, die hat dann noch zwei Brüder. Sie baut sich auch ganz viele Probleme, natürlich, weil sie immer so auf Krawall gebürstet ist. Mhm. Ja, also die ist nicht auf den Mund gefallen, so, mhm, ne, und so. Und hat dann auch mit eben diesen halbstarken Gangmitgliedern, die auf der Straße, also die tagsüber in der Schule sind, weil sie es müssen, aber dann so irgendwie Drogen dealen. Ja, mhm, so mit denen hat sie halt auch zu tun. Und es eskaliert irgendwann, insofern, dass halt jemand in diese Highschool auch eine Knarre mitbringt, mhm, weil er sich in seinem Stolz verletzt
fühlt. Das klingt alles nicht nach einem klassischen Superhelden-Comic.
Nee, genau, deswegen. Also das ist richtig fesselnd.
Das muss ich würdest sagen. Du diesen Band mir, der Superhelden jetzt so mittelgut findet, empfehlen?
Ja. Ja? Weil du halt nicht Superhelden in Spandex-Rüstungen hast oder sowas, mhm, ja, wo halt eben ganz viel explodiert, wo eine ganze Stadt in Schutt und Asche getackt wird. Also es wird ganz, ganz in so einem ganz kleinen Rahmen gehalten. Ja, also
wie viel von den X-Men muss ich kennen, um das zu verstehen? Gar nichts?
Gar nichts. Yes, weil das ist die mein kommen, die kommen nicht drin vor.
Ja.
Die kommen einfach nicht drin vor. Oh. Sondern du hast quasi.
Das sind die besten X-Men-Comics, wenn die nicht drin sind.
Also das machen die ja jetzt inzwischen auch in so Serien ganz toll. Ja. Ja. Also Jessica Jones und sowas. Weißt du, wo du das Gefühl hast, okay, es existieren in dieser Welt, existieren Leute, die irgendwie eine Begabung haben.
Ja.
Die suchen immer so nach dem Platz in der Gesellschaft. So, ne? Also ja, einerseits werden sie irgendwie als schräg angesehen, weil das kann nicht gesund sein.
Ja.
Ja, und die anderen, die sagen halt, aber das werden irgendwie, das sind unsere Retter oder so. Du musst irgendwie deine Kräfte fürs Gute einsetzen oder sowas. Das ist da ganz abseits von. Ja, also die entschließt sich nicht dann, sich irgendwie einen fashion Namen zuzulegen und dann in der Nacht irgendwie von Gebäude zu springen.
Ja.
Und nach die Kriminalität, sondern die hat so viel anderen Kram zu tun.
Ja, super.
Ganz tolle Geschichte, hat mich echt gefesselt und es ist ein X-Men-Comic eigentlich.
Cool.
Ganz geil. Nix.
Das passt, Daddys
Liebling.
Das passt irgendwie zu dem, was ich noch mitgebracht habe, nämlich meine Top 4. Habe ich, also konnte ich mich auch nicht für einen Band exakt entscheiden. Ich habe einfach, sag ich mal, Platz 4 ist bei mir Hellboy. Ich stehe auf Hellboy. Hellboy ist mein Guilty Pleasure, ist der einzige Superheld, den ich wirklich gut finde, weil er eben nicht wirklich ein Superheld ist. Also, du kennst mich ja ein bisschen. Ich stehe nicht so auf Superhelden, auch wenn wir, glaube ich, sehr gerne dieses Marvel Cinematic Universe komplett durchgeguckt
das
haben.
Das haben wir durchgearbeitet.
Das war auch ganz geil. Also, da bin ich auch sehr dankbar für, dass du mich da reingeprügelt hast, dass wir das angucken. Aber grundsätzlich, also Superhelden-Comic, nicht so mein Ding, aber Hellboy. Hellboy ist super. Weil
ist super.
Weil es super ist. Hellboy ist super.
Super.
Hellboy ist super.
Hellboy ist super.
Super. Nee, es ist tatsächlich super, weil die Zeit, also ich bin ein großer Fan von den Zeichnungen. Mike Mignola heißt der Zeichner. Mhm. Und der hat so eine Technik, dass er erst Strichzeichnung macht und dann mit Schwarz auffüllt, sodass immer mehr in der Schwärze des Bildes verschwindet, sodass er einen ganz starken Schattenkontrast drin hat. Mhm, ja, also viel dunkel. Und dadurch entstehen ganz eigenartige, fast holzschnittartige Bilder, die trotzdem viel Mythisches, Lebendiges, Totes, mystische Figuren, magische Figuren irgendwie drin hat. Und trotzdem ist es in der Realität verhaftet. Denn Hellboy ist quasi der Gatekeeper zwischen unserer Welt und der Welt der Fabelwesen, der Dämonen und der Hölle eben.
Ja.
Der wurde von Rasputin beschworen, die...
Rasputin.
Exakt. Der Hellboy, komm aus der Hölle raus.
Und Bonnie M.
Der kam mit dazu. Die kam mit dazu. Und die Nazis. Natürlich. Ja, wo irgendwie Bösewichten, die bösesten Bösewichten der Welt nicht fehlen können. Es ist eine total platte Geschichte. Die Nazis haben Rasputin irgendwie engagiert, dass er die Tore zur Hölle öffnet, um Dämonen rauszuholen, damit sie den Zweiten Weltkrieg doch noch gewinnen. Das geht schief. Die Alliierten können es im letzten Moment verhindern, dieses Tor zu öffnen. Und nur ein kleiner Dämon schlüpft da irgendwie raus. So ein Dämonenbaby. Ja,
voll enttäuschend.
Als kleiner Junge mit so Hörnern. Ganz süß.
Das ist total enttäuschend. Das ist nicht mein Dämon, den ich bestellt habe.
Das ist nicht unsere Wunderwaffe.
Ja.
Und der wächst dann bei den Amerikanern auf, in so einem Spezialdepartment, wo sie dann eben aufgezogen werden, das Böse zu bekämpfen. So, ist natürlich alles geheim, aber Hellboy, je größer er wird wie so ein Ochse, ja, mit abgeschliffenen Hörnern, liebt Katzen, raucht Zigarren und prügelt sich halt gerne so durch die Unterwelt der Dämonen. Und das macht wirklich Spaß, das anzugucken.
Und der ist ja auch eigentlich so ein pubertierender Junge, ne?
Ja.
Immer irgendwie, ne?
Ja.
So, immer so ein Typ, so, der so, ach, kacke, immer so, hat darauf keinen Bock.
Ja,
so.
Und er muss so seine Form finden und er darf nicht das sein, was er ist und er darf nicht gesehen werden und gleichzeitig muss er irgendwie sich darum kümmern, dass die Welt läuft. Also wenn es irgendwo scheiße läuft, dann ist eben Hellboy irgendwie dran. Und weißt du, was der auch liebt?
Na?
Kaffee. So wie wir.
der ist quasi wie ich.
Der ist ein bisschen
der Hellboy ist wie ich.
Der ist wie du.
Ich komme auch aus einer anderen Welt. Ich mag auch Kaffee.
Und du haust nach Arbeit immer Dämonen eins auf die Schnauze.
Immer.
In der S-Bahn.
Immer. Meine rechte Faust ist auch viel größer als die andere. Das ist so.
Ja, genau. Und deswegen
das
haben wir.
Ich.
Wir haben einen Sponsor. Wir haben einen Sponsor für unser Atelier hier, für unseren Talk. Good Karma Coffee heißt der.
Und aus der Hölle.
Good Karma Coffee aus der Hölle spendiert uns unseren Kaffee. Nee, das ist super. Das ist ein kleiner Röster aus Karlsruhe, die super Bohnen machen. Also die haben auch in Kolumbien eine eigene Kooperative initiiert, wo sie den Kaffee zu fairen Preisen abkaufen, selber rösten und verkaufen. Und es schmeckt so fantastisch. Also ich liebe den wirklich. Seit Jahren trinke ich den. Und das Coole ist, Thorsten, so heißt der Röster, hat einen Coffee-Man-Kaffee gemacht, der meinem einzigen Superhelden nachempfunden ist und so schmeckt, wie mir Kaffee am besten schmeckt. Also www.goodkarmacoffee.de. Geht mal hin.
So, und den trinkt natürlich auch der Hellboy.
Ja klar, der trinkt den.
Hast du eigentlich einen Lieblingscomic von Hellboy an sich? Also gibt es irgendeine Geschichte? Das sind ja immer viele kleine Geschichten.
Eben, das sind lauter so Kurzgeschichten aneinandergereiht.
Irgendeine, also, an die du dich erinnern kannst?
Ich finde wirklich die allererste, wo die Dämonenhölle geöffnet wird, finde ich richtig gut. Und es gibt eine mit der Baba Yaga, weil Mike Mignola baut nämlich Hexe weltweit solche mythischen Figuren, ja, baut er in die Geschichten ein, verdreht die aber und macht da quasi Neuinterpretationen von den klassischen Sagen. Und das macht schon großen Spaß. Ja.
Die ist in den Geschichten nicht unbedingt böse, oder?
Nee, eben, die ist so ambivalent. Ne? Ja,
okay, heute helfe ich dir.
Genau, ne? So ist genau. Aber das lässt sich natürlich
heute
teuer bezahlen.
Ich, morgen vielleicht nicht. Ja, wer weiß, ich bin Hexe. Was soll ich? Ich bin Hexe. Ich hab mein Haus. Ich mache Plätzchen.
Baba Yaga, Plätzchen mit Hühnerbein dran.
Ja, ja. Ja. Manchmal gute Pelmeni.
Ja, aber wirklich,
ist bloß
Hellboy,
sehr aufwendig.
Super Sache. Hast du noch einen Superhelden dabei?
Kann man nicht immer machen.
Hast du Superhelden?
Habe ich Superhelden dabei?
Hast du Superhelden dabei? Oder hast du noch was anderes? Was kannst du empfehlen?
Pass auf, okay, ich hab etwas.
Ich weiß, was du dabei hast.
Quasi ja.
Ja?
Quasi ja.
Okay, ich bin gespannt.
Ich habe meinen absoluten Lieblings-Asterix-Band dabei.
Asterix ist ein Superheld.
Quasi ja.
Im Grunde
ein
ja.
Ein gallischer Superheld. Also mit dem ich ja aufgewachsen bin.
Mit Asterix? In einer WG.
Dieser Comic.
Die mit Marvin Clifford Asterix WG. Und das ist deswegen Schecks und Fitsche, das ist irgendwie doch auch im Grunde. Das bist doch du als Asterix.
Ja, naja.
Okay. Dein Lieblings-Asterix ist, lass mich raten, ich gebe mal einen Tipp ab, okay?
Ja.
Ich glaube, entweder ist es Asterix bei den Briten oder Asterix bei den Normannen. Und ich tippe auf die Normannen.
Wie bist du jetzt darauf gekommen?
Der ist geil, der ist super.
Genau, das ist er nämlich. Den habe ich nämlich mitgebracht.
Da spielt nämlich dieser Graut von Nix, heißt
Graut
der,
glaube ich.
Der hat sowas von den Beatles. Ja, also so, und du stehst auf Rockmusik und deswegen passt der da rein.
Also ich mochte diesen Comic immer, weil ich die Normannen so witzig finde.
Ah, Olaf und Maulaf?
Olaf, Maulaf, ganz baff.
Ja, hier.
Ja, so. Fand ich immer großartig. Ich hab mir den heute noch einmal angesehen.
Ja.
Ja, auch so ein bisschen, um nochmal so die Geschichte nochmal zu.
Ach,
ne?
Die sind.
Und ich finde den immer noch geil. Der ist immer noch witzig.
Die sind immer noch wirklich. Ich meine, ich glaube, Asterix kann man genauso empfehlen wie Hellboy, einfach so im Kompletten.
Das ist so ein Evergreen, ne?
Ja, also, Asterix, ja, ja, ja.
Also Asterix und Normannen immer noch mein personal favorite irgendwie, was die Asterix-Bände angeht.
Ja.
Ich will davon auch keine, also ich weiß, die haben davon auch mal wieder eine dieser Verfilmungen gemacht und so.
Ganz
ehrlich, das will ich nicht sehen. Die will
alle Asterix-Verfilmungen sind scheiße.
Finde ich ja auch. Ja, also
so, lege ich mich einfach mal fest. Bis auf die allererste, Asterix als Kleopatra. Das ist so als ein...
Asterix und die Kleopatra und Asterix der Gallier? Weil die waren im Grunde genommen die Comics, nur
ja.
Als Zeichentrick. Die waren okay.
Und
die
auch wirklich ganz
waren
simpel
so,
animiert und so weiter. Aber alles andere ist irgendwie schrecklich.
Das waren alles solche Mischmaschteile, ne? Aus Unterschied. Das war, puf.
Und also, Gérard Depardieu als Obelix.
Ja, die Realteile sowieso.
Und weißt du, dass da hier Reichsbürger Xavier Naidoo damals den Song gesungen hat? Sie sieht mich einfach nicht.
Ja.
Ja, du, jetzt sehen wir dich. Und wir wollen dich vielleicht gar nicht sehen.
Wer will den sehen und
hören? Ach,
aber ist ja auch egal.
Asterix und die Normannen.
Asterix und die Normannen, immer noch mein absoluter Lieblingscomic in dem Asterix-Universum, wenn man so will.
Ja.
Graut von Nix, der Vetter von Majestix, der ins Dorf gebracht wird, um ein Mann zu werden, weil der so verweichlicht ist. Ja,
ja,
der
ist das
halt
ist so toll.
Ne, der hat so irgendwie nicht einfach bloß eine Kutsche, die gezogen wird, sondern das ist halt so ein so eine Cadillac-Kutsche.
Wie so ein Porsche.
Ja, so ein Porsche, so, ja, irgendwie aus Mailand. Oh, ja, so. Und die Gallier sollen halt aus ihm einen Mann machen, während zur gleichen Zeit die Normannen sich aufmachen, um zu lernen, was Angst ist. Weil die ja halt keine Ahnung haben. Die glauben halt immer, weil Angst verleiht Flügel,
ja,
dann können sie fliegen.
Ah,
und deswegen so, versuchen sie Angst.
Das ist so, das cool. Und so, das ist immer die große Kunst von Guccini, dem Autor, gewesen, dass der immer nicht nur eine Geschichte in einem Band erzählt hat, sondern eigentlich zwei.
Ja.
Und das ist das, was ab 27, Band 27, ab dann ist er gestorben und dann hat Uder so ja alleine weitergemacht und das ist einfach das, was ab dann den Bänden fehlt.
Und was ich halt immer noch heute immer noch feier, sind einfach diese Gesichter der Normannen und dass sie sich immer wieder aus dem Konzept bringen lassen. Diese also ultra hart auch dargestellt sind, die werden halt gefürchtet von jedem, obwohl die nicht wissen, was halt Angst ist, ja, und deswegen sind sie ja so gefürchtet, aber die kommen dann halt eben an und die werden immer wieder von den Galliern aus dem Konzept gebracht, das finde ich so witzig, ja, so, dann kommt er so aus dem Zelt und sagt so, was ist hier los, und dann, was ist halt, ja, Obelix dann sagt, ich habe gehört, ihr macht irgendwie, wie heißt es, Wildschwein, Creme, Wildschwein oder so, und dann fängt er erstmal an, dieses Rezept zu erklären, bis er, warte mal, das war gar nicht das Thema, ja, so, und ich finde das so witzig und die haben halt so witzige Gesichter und
ach, das ist lustig. Tolle, das ist schon geil, wie du Sache. So auf diesen ganzen Slapstick-Kram stehst. Ne?
Ich stehe also da voll drauf. Ja.
Wo alles, was so ein bisschen übertriebene Gestik, Mimik, Bewegung drin hat, da stehst du total drauf.
Habe ich übrigens noch ein anderes Comic dabei, ehrlich? Was auch das bedient. Aber das,
komm, nee, sag mal.
Erstmal du dann.
Ehrlich?
Also Asterix und Norman finde ich total geil.
Ja,
also
Asterix immer noch. Gehe ich komplett mit.
Voll gut.
Gehe ich mit.
Die Norman Evergreen.
Ich würde sagen, meine Nummer 3.
Warte, das ist bestimmt wieder irgendwas Französisches, weil du stehst ja auf so große Literatur.
Oh la la, qu'est-ce que tu cherches du Gaulois, s'il vous plaît.
Also ich habe den Band 254 mitgebracht von Pierre Letanier, Château de la Pompanelle. Ja, bestimmt.
Nee.
Okay, dann, es ist irgendeine eine emotionale Geschichte.
Du
stehst auf so Emokram.
Ja, ich stehe auf Emokram.
Das ist so dein Ding.
Ich stehe auf Geschichten. Also mir kommt es gar nicht so sehr auf die wirklich geilen Zeichnungen drauf an. Die sind natürlich super, aber im Grunde, die sollen der Geschichte dienen. Mir geht es wirklich mehr um die Geschichten. Und
aber ich habe eine Geschichte, wo drei Steine aus dem Fels gehauen werden.
Ja, Thanos, dann sammel sie doch ein und mach sie in deinen Handschuh.
Also Thanos, jetzt habe ich drei. Wieder Grabschal, weißt du?
Schnippst so und nichts passiert.
Okay, entschuldige bitte.
Nein. Es ist, ich habe Bullenklöten mitgebracht von Ralf König. Ralf König sagt dir was, ne? Ralf
Bullenklöten.
König. Bullenklöten.
Richtig dicke pralle Literatur, die du mitgebracht hast.
Das ist pralle, harte Literatur.
Richtig haarig auch.
Du, ja, Ralf König hat ja lange Zeit parallel gearbeitet für Rowohlt, wo er Geschichten gemacht hat, wie Der bewegte Mann und Beach Boys und Lysistrata und so weiter, die im schwulen Milieu gespielt haben, aber wo Sex so ein bisschen zwar drüber gesprochen wurde, aber nie so wirklich gezeigt wurde. Aha. Und mit Bullenklöten hat er den erstmal, der hat einen Untertitel Dicke Dödel 1. Ja? Und da hat er zum ersten Mal eine Geschichte gemacht, die wirklich expliziten Sex hat. Und dieser, also ist eine große Liebesgeschichte. Also es geht um die Grundfiguren Konrad und Paul, so sein Pärchen, mit dem er immer hat. Konrad, der hagere, konservative Klavierlehrer und Paul, der Romanautor, klein und triebgesteuert. Und der verliebt sich in dieser Geschichte in einen Bauarbeiter. Und der Bauarbeiter sieht genauso aus, wie du dir Bauarbeiter vorstellst, die Ramon heißen. Ein Spanier. Ja, und das Ganze könnte,
Ramon.
Das Ganze könnte übles Klischee sein, aber das Ganze wird wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt von Paul, der wirklich ernsthaft verliebt ist und auf einmal seine Beziehung zu Konrad in Paul stellt und alles nur opfern möchte, um einmal Sex mit diesem heterosexuellen Bauarbeiter zu haben.
Oh, oh.
Und was mir an dieser Geschichte so gefällt, ist zum einen, dass diese Beziehung unglaublich witzig dargestellt wird oder Geschichte witzig dargestellt und gleichzeitig sehr, sehr ernsthaft und berührend. Ja? Also man spürt die Verzweiflung von Paul. Gleichzeitig kriegt man einen wunderbaren Einblick in die schwule Subkultur. Und dieser Band hat etwas, was ich mir immer auch mal für Hollywood-Filme gewünscht habe. Ja? Dass man
Männersex.
Nein, überhaupt.
Richtig harter, haariger Bauarbeiter Männersex.
Überhaupt Sex. Also, dass du überhaupt Sex siehst. Ich mochte daran, dass es einfach in diesem Album ein paar Seiten gibt, wo expliziter Hardcore-Sex gezeigt wird. Oh ja? Der aber gleichzeitig sehr, also er passt in die Geschichte rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, den habe ich gelesen, da war ich 15.
Bestimmt hat das für dich ein Weltbild umgeworfen.
Ja, ja, ja. Und ich meine, ich bin in so einem kleinen Dorf groß geworden, da gab es irgendwie keine Schwulen. Die einzigen Schwulen kannte ich aus diesen Comics. Und das hat mir auf einmal so eine Welt eröffnet und mir ganz klar die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? Also die eigene Identitätsfrage. Ja. Bin ich schwul? Bin ich heterosexuell? Mag ich nur Mädchen, weil es irgendwie hier alle tun? Oder ist es das wirklich, was ich gerne möchte?
Aber ja? Wie bist du denn an das Buch rangekommen? Bist du damals in den Dorfkiosk gegangen und dann lag das da? Oder?
Nee. Es gab in der nächstgrößeren Stadt gab es einen Buchladen, der eben auch solche Comics hatte im Angebot. Und da habe ich den einen Azubi kennengelernt. Und der hat mir das dann in die Hand gedrückt.
So aus der untersten Schublade, ja, hinterm Tresen so?
Wirklich. Also ich hatte Horror, ob meine Mutter das auf einmal irgendwie entdeckt oder so. Aber es hat mich so berührt und hat mir so die großen Fragen der Pubertät gestellt. Und es ist ein fantastisches Buch. Und es ist immer noch, ich habe es gerade noch mal gelesen, die Geschichte funktioniert auch jetzt noch mit dem Abstand von 25, 30 Jahren. Mhm. Also die ist super. Das ist ein ganz, ganz tolles Ding. So, was hast du noch mitgebracht?
Ja, das ist jetzt schwer, gegen was? Quallenklöten ranzukommen?
Bullenklöten. Quallenklöten sind sehr, sehr klein und weich. Bullenklöten sind sehr, sehr, sehr groß und hart.
Quallenknödel. Ja. Es gab ja eine Zeit, da kannten wir uns persönlich noch nicht.
Wir beide. Ja.
Und es gab auch eine Zeit vor unserer Ateliergemeinschaft.
Ja, wir sind noch nicht so lange zusammen. Seit vielleicht 4, 5 Jahren.
Ja. Ist schon lang, aber noch nicht so lang.
Es ist genügend. Wir sind alt genug, dass es Zeit davor gab.
So, und ich muss ja immer, das wissen wahrscheinlich auch viele Leute, die meine Arbeiten kennen. Ich bin ja auch ein großer Fan von deinen Arbeiten. Und das soll jetzt nicht irgendwie so sehr schleimerisch irgendwie daherkommen, aber ich habe es trotzdem mitgebracht, weil ich immer noch deine Adaption von Goethes Faust total geil finde.
Also die 20 Euro gebe ich dir dann nach der Sendung, ja?
Ja, bitte. 50 haben wir ausgemacht. Nein, pass auf. Also, ganz ehrlich, deine Adaption zu Goethes Faust aus unterschiedlichen Gründen immer für mich total geil. Mhm. So, also, auf der einen Seite war das mitunter eine Schullektüre, die ich nicht langweilig fand, damals Goethes Faust, Tragödie, erster Teil lesen zu müssen. Mhm. Ich fand die cool und hatte auch mal die Idee gehabt, ich mache daraus einen Comic, weil ich so viele Bilder im Kopf hatte. Und das Ding ist aber, ich habe es nicht hinbekommen, weil ich war so eingeschüchtert. Ja, weil da gibt es Leute draußen, die lernen diesen Faust auswendig, nur damit sie zu jeder Lebenssituation den passenden Spruch auf den Lippen haben.
Ja, das Verrückte ist, dieses Buch kann das auch. Ja, also das steckt da alles drin im Original.
Ohne Frage ist das ein Meisterwerk in sich natürlich, ja. Und als ich die ersten Skizzen gemacht habe für mich, ja, so von Faust und wie ich mir den Teufel vorstelle und so weiter, gehe ich durch einen Kiosk, durch einen Zeitungsladen und sehe halt eine andere Adaption, eine andere Comic-Adaption von Faust und dachte, scheiße, hat schon jemand gemacht. Was total irrsinnig ist, weil natürlich hat es schon jemand gemacht, ja. Aber für mich war das wieder so ein Downer. Ja. Ja? Ich dachte, vielleicht auch nicht, ja.
Aber war das
so,
die?
Okay. War eine andere. Die war auch eingeschweißt, ich konnte gar nicht reingucken. Aber allein bloß, dass ich das Cover gesehen habe, ne, war das so, hat schon jemand gemacht. Naja, vielleicht, weißt du, wage ich mich da an etwas ran, wo ich einfach noch nicht bereit für bin. So. Ja. Und dann kam ich irgendwann auf deine Adaption und da bin ich durchgeflogen. Ja, weil diese neue Interpretation einfach, weißt du, diese alte Materie zurückzuholen in so ein gegenwärtiges Ding. Mhm. Das heißt, du hast Faust, den Taxifahrer, der hat halt eine WG mit Wagner, der immer irgendwie seine Behinderung, weil er im Rollstuhl sitzt, immer wieder in den Vordergrund holt und so. Der verliebt sich in Margarete, die da eine türkische, was Gemüsefachfrau ist, irgendwie so, ja? Ja. Dann hast du halt irgendwie den der Gott und Teufel, die halt eben zu Anfang ihre Wette machen. Gott ist in so einem Büro-Apartment,
Großraumbüro mit anderen Göttern zusammen.
Das ist quasi der Himmel da, ja, so und so. Es ist so witzig, ich fand das so witzig, seitdem her, es ist immer noch eins meiner Lieblingscomics.
Oh.
Und das, bevor wir Freunde geworden sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ohne Geschleime, aber darf man auch mal sagen,
Das finde ich ziemlich cool.
Ja, mag ich immer noch sehr gern.
Vielen, vielen Dank.
Ja, und das meinte ich auch vorhin wegen kreativem Umgang, ne? Du hast ja auch eine Szene in diesem Buch drin, wo man das Buch drehen muss.
Ja.
Das finde ich total geil, wenn sowas passiert. Ich habe auch mal es war so ein Reboot-Versuch, mal so ganz anders, mal ganz kurz mal so eine Umschweife, bevor ich wieder zu Faust zurückkomme. Ein Reboot der gesamten DC-Superhelden gab es ja mal vor Jahren. Ja, so wo sie den Leuten, die halt nicht jetzt erst anfangen sollen zu sammeln, sondern die sollten quasi eine neue Chance besitzen, jetzt ab Band 1. Ne? So.
Ja.
Man erzählt Leute quasi die ganze Geschichte
nochmal. Einfach mal nochmal einsteigen können, um auch mal wirklich zu verstehen, was da alles passiert.
Genau, dazu gab es natürlich auch einen Batman-Reboot und da gab es auch so eine Szene, wo er gegen den Widersacher, das ist so ein Clan der Eulen, glaube ich, also die haben so Eulenmasken auf.
Ja.
Und es gibt so eine Szene, wo er wahnsinnig wird. Der kriegt ja irgendwie, weiß nicht, Gas oder sowas, was ihn dann irgendwie halluzinieren lässt und so. Und das Coole ist aber, dass in dem Comic die nächste Seite, wenn du umschlägst, dann musst du dann das Buch so um 90 Grad drehen.
Ah.
Und wenn du umschlägst, musst du das Buch wieder um 90 Grad drehen. Also, weißt du, so, also mit diesem Wahnsinn.
So Kram ist so geil.
Das finde ich so geil.
Das mag ich auch. Vor allem, wenn man es nicht erwartet. Ja, es gibt so irgendwie Comics, gibt so einen Franzosen, Mathieu heißt der spielt damit. Und da weißt du, okay, in jedem Band ist so etwas drin. Mhm. Aber wenn du irgendwie ein Band liest und du erwartest es nicht und auf einmal passiert das und dann haut das einen ganz schön rein.
Und das finde ich halt super geil. Und ich glaube, das erste Mal war es auch wirklich in dem Comic, wo ich das bewusst wahrgenommen habe, also cool. In deinem Comic, ne? Also dass man halt das Buch einmal drehen muss, weil du ja auch ganz gerne mal solche Spirenzien drin hast, wo
ich
du sagst,
super.
So, oh ja, jetzt ändere ich einfach mal die Leserichtung und es funktioniert alles.
Manchmal passt es einfach genau zur Erzählung und ich glaube, das ist auch, ich habe auch überlegt, weißt du, was macht ein Lieblingscomic aus? Und ich glaube, es muss genau dich in so einem Moment überraschen.
Ja.
Und dich auf einmal was machen lassen und einen ganz neuen Aha-Moment haben. So habe ich das irgendwie noch nie gesehen oder so verändert das was an meiner Sichtweise, an meinem Verständnis vom Medium, von den Geschichten oder dreht das, was ich eben gerade gelesen habe, nochmal komplett auf eine neue Ebene. Und das ist schon cool, wenn das passiert. Passiert aber eben nicht so oft.
Nee, also ich habe ja auch ohnehin das Gefühl, dass es so viele Comiczeichner draußen gibt, die eigentlich eher nur versuchen, ihren Job zu machen und die haben dann gar nicht so die Zeit, sich wirklich so ganz, ganz toll kreative Dinge auszudenken. Oder sie passen vielleicht
auch nicht rein. Ist ja auch ein Job. Ja. Du lass uns ja irgendwann mal beim anderen Kaffee drüber reden, was das irgendwie so einen Job ausmacht. Weißt du, was ich noch mitgebracht habe?
Was hast du noch mitgebracht?
Das ist auch wieder so eine ganz leise Nummer. So ein Comic, den eigentlich, ich nenne es jetzt einmal die Nummer 2. Ja, es wird nach oben hin natürlich immer schwieriger, es irgendwie genau zu ranken. Aber meine Nummer 2 ist von auch wieder Franzose. Ein Krakel-Franzose, ja. Natürlich.
Pierre de la Nere mit Château de la Pompignan.
Ja,
Band
genau.
350, das mag ich gern.
Ja, aber der ist blumig im Abgang, das ist ganz gut. Cool.
Das ist wirklich, du bist wirklich wie so ein Weinverkoster. Aus der Provence.
Ja. Ah, du, ich weiß gar nicht, ob du aus der Provence bist, ich glaube, es ist aus Bretagne.
Ich habe 3 Steine.
Ja, so. Ja, und ich habe einen Korken. So, pass auf. Der Band heißt Becher und Flüsse. Von der Zeichner heißt Rabaté. Und der Untertitel ist Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Man tut, was man kann, vor allem gegen das Cholesterin. Ich hab mehr mit Musette. Was ist das für ein Untertitel?
Wie bitte?
Ganz ehrlich.
Du hast wieder das Ralf König-Comic in der Hand.
Das ist ganz ruhig, aber es ist eine Altersgeschichte. Es ist eine Geschichte um einen alten Mann, und er hat einen Kumpel, mit dem angelt er immer und auf einmal, zack, bumm, auf Seite 3 stirbt der Kumpel. Ja, dann ist er alleine und denkt so, oh fuck, was mache ich mit meinem Leben noch? Dann schafft er es eben nicht vom Fernseher zu versauern und irgendwie seine Katze zu füttern und irgendwie drin sitzen zu bleiben, sondern auf einmal packt er seinen ganzen Kram und macht sich auf die Reise. Ja, er fährt los mit seinem, nach der Beerdigung mit seinem Winz-Auto und versucht irgendwie nochmal was Neues zu erleben.
Ja.
So, und wie dieser Mann quasi im hohen Alter nochmal eine Liebe findet, davon handelt diese Geschichte. Und es ist wunderbar anrührend, klein, im Grunde, wer französische Filme mag, wird sowas auch stellen. Es ist so eine kleine Tragikomödie, ein Feel-Good-Movie als Comic. Und gleichzeitig mit so einfachen, eindringlichen Bildern gezeichnet, dass mir das jedes Mal, wenn ich das lese, ans Herz geht. Ich mag sowas.
Ich kann mich erinnern, das hast du mir auch mal ausgeliehen.
Und du fandest es, glaube ich, geht so, ne?
Da sind keine 3 Steine drin.
Niemand fliegt durch die Luft. Keine Stadt wird durch die. Keine mystischen Affen. Wo ist Baba Yaga, wenn man sie mal braucht?
Der fette Mönch, der immer isst. Wo ist der?
Lustig.
Ja, genau, richtig.
So lustig.
Ja, aber von wegen hier Leute. So eine Geschichte, wo es ums Leben an sich geht. Ja, also ich habe da
damit auch, kriegt man mich immer.
Ja, ich habe da auch einen Comic mitgebracht. Daytripper.
Oh, ja.
Kennst du, ne?
Ja, von gehört.
Daytripper.
Von gehört.
Aus Argentinien,
glaube ich. Nein, Brasilien.
Brasilien?
Brasilien.
Das aus sind Brasilien,
Entschuldigung,
glaube ich.
Ja. Das können wir jetzt schneiden, aber im Grunde, der ist aus Brasilien.
Der ist aus Brasilien.
Ich wollte auch gar nicht so besserwisserisch rüberkommen, aber ich kann dir sagen, der ist aus Brasilien. Ist nicht Argentinien. Argentinien ist ja ein bisschen südlicher, ne? Brasilien ist oben drüber, das nördliche, ist Rio die Hauptstadt. Das ist nicht Argentinien, ist Brasilien.
Also ich habe hier Daytripper mitgebracht, ganz klar ein Comic aus Brasilien, sieht man auch gleich.
Ich dachte Argentinien.
Schon wenn man es anfasst, sieht man, das ist Brasilien, das muss Brasilien sein. Man schlägt auf, und hört Samba, das muss, das muss Rio sein. Ja, also pass auf, Daytripper, total geiles Comic, ich durfte den Zeichner, also das sind Brüder, die das gemacht haben, Fabio Moon und Gabriel Barr. Und Gabriel Barr durfte ich einmal auf einer Messe, durfte ich dem begegnen, total lieber Kerl und hab mir dann natürlich auch sein Buch geholt.
Ja, so. Klar. Und hast du es vorher gelesen gehabt und ihn dann getroffen? Nee, oder
ich habe ihn zuerst getroffen
und dann das Buch geholt,
ja,
und gemerkt,
boah. Ja. Ich meine, ich finde ja auch immer wieder beachtlich, wie viele tolle Zeichner es gibt, ne? Mhm. Und wie viele man einfach auch gar nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Ja, also die sieht man, dann sieht man, was die zeichnen und dann denkst du dir, oh, cool. Ja. Und dann denkst du dir, ja, du musst jetzt auch was mitnehmen von ihm. Weißt du, du hast dich super gut mit ihm unterhalten und. Ist ein super netter Kerl. Nimmst du was mit? Und
manchmal ist man super enttäuscht, was man zu Hause
hat. Und dann ist man super enttäuscht.
Der ist so nett.
Wie?
Und dann,
drei Steine aus dem Felsen?
Mehr was ist das denn?
Ja, so. Nein, pass auf. Also Daytripper, total geil. Ist schon Klopper für ein Buch, finde ich. Es geht um einen Typen, der nennt sich Bars oder so. Also der Hauptprotagonist ist ein Typ, der ist Journalist und macht so die Nachrufe in der Tageszeitung.
Okay.
Ja, also der schreibt quasi immer um Leute, also die letzten tröstenden Worte um Leute, die quasi gerade verstorben sind in der Tageszeitung. So. Mhm. Und der Witz ist, und das ist auch nicht gespoilert, wenn der in den ersten Seiten umkommt.
Wie?
Der Hauptprotagonist, der stirbt halt.
Okay.
In den ersten paar Seiten schon. So, und das Ding ist, ne, also du denkst dir dann zuerst, huch, ja, weil, also ich wurde davon total überrascht, weil ich dachte, Moment.
Damit
ja,
ich dachte, nicht gerechnet.
Jetzt wird hier, ja,
jetzt alle, wird die dieses Buch jetzt lesen werden,
weißt du, so haben nicht damit gerechnet. Pass auf, seine ganze Denke so, ja, also so, er erzählt über Leute, die verstorben sind und was haben die in ihrem Leben gemacht und so weiter, weißt du, du bemerkst dann erst, und das wird dir nicht aufs Brot geschmiert und nicht hingehalten, sondern du bemerkst, dass der sich eigentlich über sein eigenes Leben macht, der sich halt Gedanken. Ja, weil er schreibt halt die ganze Zeit über Leute, über das Leben anderer Leute, anstatt den Fokus auf seinem Leben zu haben. Mhm. Und da bemerkst du halt, okay, da funktioniert was in der Ehe nicht. Oder ja, also ich bringe das ein bisschen durcheinander, deswegen, weil, damit ist das Buch natürlich nicht zu Ende nach vier Seiten, sondern danach geht die Geschichte nochmal weiter und du hast den gleichen Hauptprotagonisten, aber es ist eine andere Version von ihm.
Mhm.
Also in dem Fall ist er dann plötzlich derjenige, der eben nicht in seinem Büro versauert, sondern ist derjenige, der sagt, er braucht keinen Beruf, sondern er ist so ein Abenteurer geworden und reist.
Also dass man wirklich so die ganzen unterschiedlichen Facetten eines Menschen kennenlernt.
Quasi ja, und zwar immer von dem. Und das Witzige ist, du hast auch immer wiederkehrende Charaktere, also du hast immer seinen besten Kumpel, nur in der Version ist er quasi jemand anders, ja, obwohl er genauso aussieht, genauso wie seine, in der ersten Geschichte ist er verheiratet, ja, mit seiner Geliebten da, und in der zweiten Geschichte sind sie nicht zusammen, oder da lernen sie sich gerade erst kennen, in der nächsten Geschichte sind sie erst Kinder und so, aber
herrlich.
Die enden,
das klingt gut, das klingt nach was mir gefallen könnte. Das klingt total geil,
und jedes dieser Geschichten endet immer mit dem Tod.
Seinem.
Will ich jetzt nicht sagen, aber immer mit dem Tod, weil das ein ganz wichtiges Thema in diesen Geschichten ist, dass der Tod halt dazugehört. Und man sich immer die Frage stellt, hast du jetzt dein Leben gelebt? Und das ist echt herzerwärmend. Ich kann nicht sagen, dass ich diese Geschichte komplett immer verstanden habe. Aber darum geht es auch nicht. Ja? Also es geht auch darum, so seine eigenen Gedanken dazu zu machen. Ganz, ganz geiles Buch.
Vor allem nehme ich an, visuell beeindruckend, weil du magst nur Bücher, die visuell beeindruckend sind.
Es ist visuell beeindruckend. Es ist in so einem ganz, ganz lockeren Pinselstrich gemalt.
Mhm.
Und so einen ganz, ganz seichten Aquarelltönen gemacht. Ist auch sehr, sehr ruhig. Wird dir auch gefallen. Also,
leist du mir mal aus?
Mach ich.
Alles klar.
Mach ich.
So, pass mal auf.
Total geil.
Weißt du, was ich mitgemacht habe? Meine absolute Nummer 1.
Oh.
Kannst du dir vorstellen, oder?
Quallende Klöten. Quallende Klöten 5 mit dem Vetter von King Kong. Ja!
Genau, das habe ich mitgebracht. Ist aber sehr dick. Ja, sehr. Da sind,
sag ich ja, quallende Klöten.
400 Klöten. Seiten Hardcore-Sex. Gezeichnet.
Okay, so, nee, was hast du mitgebracht?
Mit Quallen. Ja, Quallensex. 400 Seiten Quallensex.
Das ist bestimmt total aufregend.
Quallensex. Ganz ehrlich, also so was sie mit den Tentakeln also machen können, das ist nicht so.
Die ersten 500 Seiten Annäherung.
Ja, also ja, so. Am Ende habe ich geweint.
Es war so schön einfach. In der nächsten Geschichte eine andere Version von Quallen. Ja?
Blaue Quallen.
Ich mache mir Gedanken über mein Leben. Ja.
Womit denn? Du hast gar kein Hirn als Qualle.
Die sind so einfach nur
Körper.
Qualle.
Die sind einfach nur Körper. Denen ist vollkommen egal, ob sie auf ihren Körper reduziert werden, weil sie sind einfach nur Körper. Nee, du, meine Number One, also auch schon immer, ist, also schon sehr, sehr lange, ist Calvin und Hobbes. Man kann sich das denken.
Klassiker.
Ja, klar, ich meine, wer meinen Kram kennt, wird irgendwie denken können, dass ich die Calvin Hobbes zumindest mal reingeguckt habe. Und ich habe nicht nur reingeguckt, ich liebe das wirklich. Also, das ist meine Lieblings-Comics-Trip-Serie und ich habe echt lange überlegt, was packe ich irgendwie auf die 1 und ich glaube, das ist der Band, weil ich habe das entdeckt, da war ich im Schüleraustausch in den USA, in Berkeley, bei San Francisco und da habe ich die in der Zeitung gesehen. Ja, und dann, wir waren da noch als Daily abgedruckt und habe dann jeden Tag mitgelesen und war so begeistert von diesen kleinen vierbildrigen Schwarz-Weiß-Trips über den kleinen Jungen, der einen Plüschtiger hat, der in seiner Fantasie lebendig wird. Mhm. So, und dann habe ich das Bücher dann gesucht und gemerkt, ah, da gibt es irgendwie Sammelbände, die man irgendwie kaufen kann und mitnehmen kann. Und da habe ich mir die auf Englisch gekauft, damit auch Englisch gelernt. Dann damals mich in eine Amerikanerin verliebt, der, die schnitt mir dann immer aus die Zeitungen, aus die, die Strips aus, schickte mir die und wir haben so Liebesbriefe hin und her geschickt. Also das ist auch emotional total aufgeladen. Aber oh, der Strip ist natürlich auch großartig und witzig und der funktioniert auch heute, ich glaube 95, 96 ist, glaube ich, die letzte Folge erschienen.
Die sind gut gealtert, ne?
Die sind wirklich gut gealtert. Mhm. Ja, die sind wirklich gut gealtert. Immer noch witzig und immer noch großartig. Und es gibt eine Gesamtausgabe davon. Und die Zeichnungen sind toll. Und ich liebe wirklich alles daran. Und das ist das, was für mich eine gute Serie ausmacht. Also, dass sie gut anfängt, ja. Mhm. Dass sie über die Strecke trägt, ja. Aber dass sie auch zu einem guten Ende kommt. Und selbst diese Strip-Serie hat ein gutes Ende, sodass es wirklich ein durchgängig lesbares, niemals langweiliges oder durchhängendes Gesamtkunstwerk geworden ist. Fantastisch.
Ist ja krass, ich wusste gar nicht, dass Calvin und Hobbes ein Ende hat.
Es hat ein Ende.
Ach, ist ja krass.
Ja, ja, aber ich weiß gar nicht.
Wie vielen Strips, bitte
schön? Über 3000. Es sind über 3000 Strips, die der Mann in 10 Jahren, Tag für Tag, wird wirklich täglich eingemacht. Also 6 von Montag bis Samstag, die einfachen Strips und dann noch die Sonntagsseite obendrauf. Was auch alleine vom Arbeitspensum eine unfassbare Menge ist. Also der hat es eigentlich richtig gemacht. Der hat dann in dem Moment, wo es am schönsten war und er gesagt hat, okay, es kann eigentlich nicht mehr besser werden, ich höre jetzt auf. Mhm. Und er hat komplett aufgehört. Also der hat nicht irgendwie dann noch was anderes gemacht und noch Merch verkauft und Filmrechte und dann gibt es irgendwie dies und das. Nein, der hat alles unterbunden. Es gibt nichts davon und das hält auch gleichzeitig den Geist, diesen Ursprungsgeist dieser Serie so lebendig.
Der hat auch nichts Neues angefangen?
Nee, also man liest so, es gibt irgendwie ein Buch, wo jemand versucht, dem auf die Spuren zu kommen, ja, und der lebt total zurückgezogen in Amerika und malt, macht Malerei, veröffentlicht es aber nicht, macht es nur für sich.
Huh.
Und ich finde das irre, weil einerseits bin ich natürlich sauer, dass jemand mit so einem fucking großen Talent das für sich behält und uns die Welt, also nicht damit teilen. Wirklich war. Und auf der anderen Seite bewundere ich das unglaublich, diese Selbstdisziplin zu haben, das nicht zeigen zu müssen. Weißt du, nicht zu sagen, ich hau das raus, ich brauche diesen Applaus oder ich will diese Anerkennung von Leuten haben. Nee, ich mache das für mich. Fantastisch.
Lebt der noch?
Der lebt noch.
Der lebt noch?
Ja, ja. Ja, ist auch gar nicht so uralt. Also müsste jetzt heute so um die 60 sein.
Um die 60?
Ja.
Das ist noch nicht so alt.
Nein, der hat relativ jung damit angefangen, ja, das dann 10 Jahre gemacht und dann eben zurückgezogen. Das
fühlt sich für mich so an wie, so, weißt du was, ich bin jetzt 19, ich glaube, ich habe jetzt alles erreicht. Ich mal jetzt.
Naja, also, ich glaube,
ein ganz schwieriger Charakter. So.
Schwierig.
Oh, scheiße, ich höre jetzt auf.
Der wohnt mit Manu Lassiné zusammen und er würde gerne veröffentlichen, aber Manu lässt ihn nicht.
Ah, du sagst deine Bilder nicht. Bill Watterson, du machst deine Atelier zu. Bleib da drinnen. Ich streichle jetzt die Katze ganz hart.
Deine Arbeiten sind scheiße. Du solltest aufhören.
Ja, das mit dem Tiger war einmal gut, aber der Rest war Mist.
Und Bill Watterson so, ja, vielleicht hast du recht.
Ja,
so. Dann mache ich halt noch ein Ende. Aber mach ein richtiges Ende. Deine Enden sind auch scheiße.
Aber Calvin Hobbes ist das Ende wirklich super. Also, das lohnt sich. Selbst, da gab es eine Gesamtausgabe, weißt du, so 3 fette Bände mit allen Strips drin. Und wenn man die, gibt es auf Deutsch mit übersetzt. Die Übersetzung ist auch ganz passabel. Aber wenn, würde ich das natürlich im Original kaufen. Ja, also jeder, der ein bisschen Englisch kann, sollte im Original kaufen. Und die sind wirklich, wirklich toll. Also,
großartig.
Das ist auch so ein Comic, den ich jedem empfehlen würde, der sagt, er mag keine Comics oder er liest keine Comics.
Ja, ja.
Das ist wirklich egal, ob Kind, ob Erwachsener, das kannst du jedem in die Hand drücken und das ist auch eine zusätzliche Qualität.
Das ist gut zugänglich einfach, ne? So, die Geschichten sind echt.
Die sind zugänglich, toll. Die sind witzig, die sind, du kommst da rein, ja. Und man schließt es gleich ins Herz. Und ja, wie gesagt, Dinge ins Herz zu schließen, das ist das, was ich an Comics mag.
Ja, ja.
So,
ja.
Was magst du? Was ist deine Number One?
Pass auf, meine Number One. Ich musste lange drüber nachdenken und eigentlich gibt es für mich nicht wirklich eine Number One. Ja,
doch,
ne?
Musst du eine Number One haben.
Pass auf. Würde ich wahrscheinlich umhauen. Es ist ein Comic, ja, aber es ist nicht es ist kein Prosa. Es ist eher ein Lehrcomic.
Ein Lehrcomic?
Ja, und zwar ist es Comics richtig lesen von Scott McCloud.
Oh,
das Ding ist, finde ich, großartig.
Schlaue Wahl,
und weil Herr Kleifersson. Du gesagt hast eben gerade, ne, also hier, für Leute, die vielleicht nicht so viel mit Comics am Hut haben oder so. Möchte gerne Comiczeichner sein, schon mein ganzes Leben lang so, ja, aber nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ist das nochmal intensiver geworden.
So, das ja, ist weil, Comics richtig lesen von Scott McCloud.
So, Scott McCloud, genau, ist ein Comiczeichner.
Mit dem habe ich mich übrigens mal getroffen. Wir waren mal in Berlin Steak essen.
No shit.
Ja.
Wie gut.
Mhm. Aha, voll, richtig voll netter neidisch. Kerl. Sehr, so, sehr netter Kerl.
Also der bezeichnet sich ja selbst nicht so sehr als Comiczeichner, als mehr als ein Comic-Analyst, so ein Theoretiker.
Ja? Ist auch interessant, der hat ja auch eigene Geschichten gemacht und die eigenen Geschichten sind nicht so gut, wie aber diese Lehrwerke oder diese Theoriewerke, die er aufgestellt hat, ja, die haben es in sich.
Ich finde auch, dass die deutsche Übersetzung so ein bisschen starksig ist, weil das Buch heißt halt Comics richtig lesen. Das klingt so ein bisschen wie, deine Terrasse von deinem Haus selber bauen. Ganz einfach, in 5 Schritten. Ja, so klingt das.
Ah, geil. Ja? So ein Buch, was man bei Obi kriegt.
Genau. In Original heißt es Understanding Comics. Mhm. Ja, und
das trifft schon besser.
Es ist ein fettes Buch und es ist ein Buch, es ist ein Comic, weil er sich selbst gezeichnet hat, wie in so einer Doku. Mhm. Und dann erzählt er, wie so seine Sicht auf Comics ist, was das Comic als Medium für ihn so besonders macht und wie er das so, also wie er überhaupt Comics versteht. Ja, und das ist total geil, weil er so durch die so Reise durch die Geschichte macht. Mhm. Dann ist er mal in der Urzeit, dann guckt er sich andere Arbeiten an und das ist alles quasi ein Comic. Was ganz, ganz toll, ein Comic, was quasi mit dir redet.
Aber im Grunde ist das Ding ja, ich habe das mal gelesen, das ist ja auch ein Paradoxon, weil es ein Comic ist, was dir erklärt, wie Comics funktionieren.
Ja,
ja, also es ist ein Theoriewerk einerseits und gleichzeitig ganz praktisch, weil er alles das, was er theoretisch erklärt, in der Praxis, also im Comic zeigt.
Und ganz ehrlich, ich könnte es nicht besser erklären. Ja, also man weiß, also das ist so ein bisschen, ne, wenn du jahrelang in einem mit einem Medium zu tun hast, dann hast du so ein Gefühl dafür.
Ja.
Aber versuch mal, dieses Gefühl zu beschreiben. Nein, also der, was der ist quasi theoretisch? Der hat
Worte dafür gefunden.
Ganz genau. Ja. Und ich könnte das nicht besser beschreiben, sodass ich damals, als ich da meine Dozententätigkeit hatte, auch ganz viel daraus zitiert habe, weil ich es einfach nicht besser könnte.
Ja,
ja, also die Kunst des Weglassens. Ja, welche Panel lässt man weg? Ja, ja, und das funktioniert trotzdem. Ja. Oder welchen Effekt hättest du, wenn du eben die gleiche Szenerie in 2 Panels erklärst? Ja, oder halt aufpustest oder wie auch immer.
Was mich an dem Ding echt beeindruckt hat, der hat da so eine Pyramide gezeichnet, ja, zwischen realistisch und Verfremdung. Mhm. Ja, also wie weit man sich vom Zeichen bis zum Piktogramm entwickeln kann, also von der realen Gesellschaft und was sich dadurch verändert. Und das zeigt so gut, wie Zeichnung funktioniert und je nachdem, welchen Effekt du haben willst, also wie viel Nähe du vom Betrachter zum Objekt haben willst, also vom Leser zur Zeichnung, also wie sehr kann man sich damit identifizieren, das kannst du darin genau stufenweise abstellen und genau auswählen. Mhm. Also das ist für Leute, die Comics machen, fantastisch.
Super, super gut.
Aber auch für Leute, die Comics lesen wollen, oder?
Absolut, ja. Es ist nicht so ein Werk für Macher, sondern es ist mehr für Leute, die sich quasi dafür interessieren. So, ja? Also finde ich ja persönlich mein absolutes Lieblingswerk, was mich jetzt total langweilig darstellt.
Ja, du bist aber langweilig,
pass auf, Clive. Nee, pass auf. Ich hab's. Mein absolutes Lieblingswerk, ja?
Ja.
Es geht um einen Ritter, um einen fetten Ritter, der gerne isst, ja? Und der haut auf den Stein und rauskommen 5 quallende Knödel.
Ja?
Ja, 5 quallende Knödel, die aufgesammelt werden von einem Tiger, der nur imaginär existiert. Und der ist auf einer Reise auf Selbstfindung, ja? Aber stirbt gleich. Ja, das ist das Wichtigste.
Schreibt denn selber den Nachruf darüber?
Genau, schreibt darüber selbst den Nachruf und danach ist quasi eine Version von ihm, wo er total alt ist und wo er wieder eine Liebe erfährt. Ja, und das alles wird aufgefangen von 2 Brasilianern.
Mit einem Vorwort von Johann Wolfgang von Goethe.
Das ist doch mal schön. Das wäre das ultimative Comic.
Ich würde es kaufen.
Würde ich sagen. Achso, und dann irgendwo tut sich auch noch ein Portal zur Hölle auf.
Kleiferson,
oder?
Ich muss weitermachen.
Das ist das perfekte Comic. Das machst du jetzt einfach.
Ich mach das jetzt. Hier nahmen wir hier den Hellboy hin und da den Tiger. Ja, das ist gut geworden. So, und hier kommt die Qualle. Große Qualle hin und ein kleiner Penis da. Dann.
Du Flexi, ich habe gerade da so eine E-Mail bekommen von so einem Typen, der uns zuhört und der wollte nochmal nachfragen, wie das funktioniert. Wir müssen dem sagen, dass er uns abonnieren kann auf Apple, richtig?
Ja.
Und am besten auch irgendwie 5 Sterne geben oder so, wenn es ihm gefallen hat. Das wäre cool, oder? Und auf Twitter und Facebook
Art aber herzlich, kann man uns auch folgen.
Ja.
Ne, das hast du doch eingerichtet, oder?
Ja,
das
ist alles da. Und
ein Postfach hast du bestimmt auch.
Mail at
Art aber herzlich. Ne? Da können sie dir schreiben vor allem. Ich habe ja auch zu tun, ne?
Ich antworte, ich habe Zeit.
Okay, und dann sage ich den Leuten am besten auch, dass sie irgendwie allen Bescheid geben sollen. Na ja, klar. Also irgendwie Freunde, Familie,
na klar.
Feinde, Hunde, alles das.
Allen.
Na?
Ja.
So, super. Voll geil.
Du, ja. Ich mach weiter, ne? Gut. Ich mach hier, das wird super.
Ciao, dann.
Ciao.
Tschüss.
Voll gut. Voll gut.
Egal.